Deutschlandfunk. Der Tag.
Willkommen zu Der Tag an diesem Aschermittwoch mit Dirk Oliver Heckmann. Ich weiß nicht, wie traurig Sie sind, dass der Karneval vorbei ist, oder wie froh auch. Annegret Kramp-Karrenbauer, die gehört diesmal womöglich eher zur zweiten Kategorie, denn die hatte ja keine so ganz unbeschwerte Session. Denn mit ihrem Auftritt in der vergangenen Woche beim Stockacher Narrengericht am Bodensee hat sie, die eigentlich ja eine geübte Büttenrednerin ist, sich einen Shitstorm eingehandelt, der sich gewaschen hat. Wahrscheinlich kennen Sie die Stelle, ich will sie aber hier gern nochmal zum Besten geben. Thema ihrer Rede war ja die vermeintlich starken Männer in der CDU, die immer wieder versuchen würden, einen der ihren an die Spitze der Partei zu schieben, wie zuletzt Friedrich Merz, der ihr ja unterlegen war.
Und dann, das ist ja wohl der Gipfel, wird uns Frauen vorgeworfen, selbst ist die Frau. Ja, natürlich ist die Frau selbst, weil sie es sein muss. Guckt euch doch mal die Männer von heute an.
Auch Markus Söder bekam in der Kategorie sein Fett weg und dann kam die Stelle, die für Empörung sorgte.
Da seht ihr doch die Latte Macchiato-Fraktion, die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette.
SPD, Grüne und Linke reagierten, wie gesagt, empört. Die Schwulen und Lesben in der Union, die fordern eine Entschuldigung. Wird Annegret Kramp-Karrenbauer heute darauf eingehen, bei ihrer Premiere als CDU-Chefin beim politischen Aschermittwoch in Demmin? Und welche Minderheiten außer der SPD, könnte man böse sagen, nahm Markus Söder aufs Korn bei seinem ersten Auftritt als CSU-Chef beim politischen Aschermittwoch? Das besprechen wir gleich mit Katharina Hamberger, die CSU-Watcherin in unserem Hauptstadtstudio, die für uns nach Passau gereist ist. Und dann, wie gefährlich ist es eigentlich in diesen Tagen als ausländischer Journalist aus Venezuela zu berichten? Mein Kollege Burkhard Birke ist einer der wenigen, denen es gelungen ist einzureisen, und auch mit ihm spreche ich gleich.
Ich vertraue Andrea Nahles, dass sie diese große Koalition will. Aber von dem Herrn Kühnert würde ich weder ein Auto noch ein Fahrrad noch einen Roller kaufen, liebe Freunde. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Kam da auch gestern Abend zum Aschermittwoch Vortreffen mit den Journalisten. Ich war noch nicht rasiert. Ja. Wollte ich heute machen, und dann sagen zwei Journalisten, oh, das sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Ja. Ist das jetzt wie Habeck und so? Sie würden sich das doch nie trauen. Sag mal eins, ja. So lässig wie der sind wir schon lange, bloß wächst bei uns mehr, liebe Freunde. Das ist der Unterschied. Ja?
Markus Söder, man muss es eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Die Stimme ist ja bekannt genug. Der hat also ordentlich auf die Pauke gehauen bei seiner Premiere als CSU-Parteichef beim politischen Aschermittwoch in Passau. Alle politischen Parteien haben sich jetzt im Anlass versammelt, um auf den politischen Gegner einzuhauen. Katharina Hamberger ist für uns in Passau gewesen. Da wurde, als ich sie erwischt habe, kräftig abgebaut in der Halle. Das Ganze war nicht zu überhören. Wie hat sich Söder denn gegeben? Ist er weiter der Hau drauf, wie man ihn kennt? Oder kann man ihm zuschauen bei seiner Wandlung zum Landesvater? Das habe ich Sie gefragt.
Naja, diese Wandlung zum Landesvater, die schreitet ja schon eine Zeit lang voran. Mhm. Und er hält sich da jetzt eigentlich ganz gut, hat man das Gefühl. Also auch hier beim politischen Aschermittwoch, klar, das ist immer von starken Worten gekennzeichnet. Das ist von Polarisierung gekennzeichnet. Aber das war jetzt nicht so, dass man sagt, er hat Grenzen überschritten. Also, dass sich wahrscheinlich am Ende des Tages jemand schwer verletzt fühlt, wird nach diesem Aschermittwoch nicht passieren. Also er hat stark ausgeteilt in verschiedene Richtungen, gegen die AfD, gegen die SPD, gegen die Grünen. Aber das war alles so, wie es erwartbar war, und jetzt eben nicht so, dass man eine Grenze überschreitet.
Was waren so deine Highlight?
Also ich fand sehr stark, wie er sich gegen die AfD positioniert hat. Das machte ja schon eine Zeit lang, dass er dann sehr klar einen Kurs fährt und die wirklich als rechtsextrem brandmarkt. Und jetzt heute hat er nochmal nachgelegt und hat quasi gesagt, naja, also für alle die, die früher mal CDU oder CSU gewählt haben, kommt zurück und lasst die Nazis bei der AfD alleine. Also da war er schon im Ton sehr, sehr deutlich. Mhm.
Da hat sich die CSU jetzt mal mittlerweile überlegt, dass man da sich deutlich abgrenzen muss. Alles andere bringt nichts.
Ganz genau.
Mhm. Ganz genau. Konsequenzen aus den letzten
nicht
Wahlen
mehr imitieren.
So. Ja, okay. Katharina, nach dem ganzen Wirbel um Annegret Kramp-Karrenbauer war es ja ein bisschen die Frage, gibt es neue Seitenhiebe auf irgendwelche Minderheiten oder würde man ohne auskommen? Wie war es bei der CSU?
Na, bei der CSU hat man sich da dann eher zurückgehalten. Also dieses Thema Kramp-Karrenbauer hat heute hier, beim Aschermittwoch zumindest, keine Rolle gespielt. Es gab gestern Abend so einen Presseempfang, da wurde das natürlich immer mal wieder diskutiert. Es gab so einen Punkt, wo Söder so ein bisschen diese Political Correctness angespielt hat und gesagt hat, naja, es gibt ja diesen Fall, wo in Hamburg in Kindergärten, also in Zweien, glaube ich, Indianerkostüme nicht mehr erwünscht sind. Und das hat er angespielt und hat gesagt, naja, also wenn das Ausland erfährt, über was wir uns hier aufregen, dann nimmt uns keiner mehr ernst. In dem Sinne, das hat er aufgenommen. Ansonsten hat Kramp-Karrenbauer keine Rolle gespielt. Man wollte hier eher so ein bisschen wirklich in Richtung Europa gucken. Der Hauptact, wenn man das so nennen kann, war ja auch Manfred Weber, der Europaspitzenkandidat.
Genau. Wir wollen trotzdem noch ein bisschen über AKK sprechen. Die ist ja immerhin CDU-Chefin und die stand ja am Wochenende ganz schön im Sturm wegen ihres Seitenhiebs auf das dritte Geschlecht. Das sogenannte, wir haben auch innerhalb der Redaktion ja lebendig diskutiert, sollen wir darüber berichten, wie intensiv, sollen wir es kommentieren oder bläst man dann verunglückten, aber doch im Ende harmlosen Karnevalswitz unnötig auf. Ihr im Hauptstudio wart ja doch eher zurückhaltend. Weshalb?
Also wir hatten das morgens diskutiert. Es gab einen Kollegen, der gesagt hat, das muss man auf jeden Fall machen. Und der Großteil von uns hat dann eher gesagt, da das ja schon ein paar Tage her war, das bitte nicht nochmal weiter aufzublasen. Also es gab unterschiedliche Meinungen darüber, wie dieser Witz ist. Also da gab es die einen Kollegen, die gesagt haben, naja, ist halt Karneval. Und es gab die anderen Kollegen, zu denen gehöre ich auch, die sagen, naja, also ich finde es auch nicht richtig, sich eben über eine Minderheit lustig zu machen, die so lange um ihre Rechte gekämpft hat. Aber wir waren alle dann, oder zumindest fast alle der Meinung, dass man dieses Thema dann trotzdem nicht mehr so weiterdrehen muss und so lange diskutieren muss und ihm so extremes Gewicht geben muss.
Ja, genau, es hat sich auch ein bisschen aufgebaut übers Wochenende auch erst, diese ganze Geschichte. Die Zielscheibe von Annegret Kramp-Karrenbauer war ja auch dann bei ihrer Rede, waren ja die vermeintlich starken Männer in der CDU, die immer versuchen würden, einen der ihren nach vorne zu schieben. Zuletzt der Friedrich Merz, der ja gegen AKK unterlag. Stefan Detjen, unser Kollege aus dem Hauptstudio, der hat das heute früh auch sehr gut eingeordnet in einem Beitrag, der ja auch jetzt noch in der Audiothek steht, kann man sich anhören, kann ich wirklich empfehlen. Um den Kontext zu verstehen, war das auch so ein bisschen der Grund, dass die Zielrichtung eigentlich die CDU-Männer waren?
Naja, es war ja im Endeffekt so, dass sie, so wie das Stefan Detjen auch beschreibt, angeklagt war vor diesem Narrengericht, dass man sozusagen, dass die Frauen hier die Herrschaft übernommen haben und sozusagen über alles walten und sie dann sozusagen das auch daraus erklärt, dass die Männer eben so schwach wären. Ich meine, man muss auch für den Hintergrund mal wissen, Annegret Kramp-Karrenbauer ist ja eigentlich eine Frau, die sehr selbst emanzipiert ist, die das auch sehr nach vorne spielt. Mhm. Sie hat vor einer Woche ein Interview gegeben in der Bild am Sonntag mit Katrin Göring-Eckardt zusammen, der Grünen-Fraktionsvorsitzenden, wo sie gesagt hat, sie ist auch eine Quotenfrau und sie findet es richtig, dass Frauen mehr nach vorne gehen müssen. Und bei ihr ist es ja auch sozusagen das traditionelle Bild umgedreht. Sie geht arbeiten, Annegret Kramp-Karrenbauer, der Mann ist zu Hause, hütet die Kinder oder hat sie gehütet, die sind ja mittlerweile groß.
Was sie aber nicht daran hindert, auch konservative Signale zu geben, in dem
ganz
Fall,
genau.
Oder wie bei EVAD ja auch, ne?
Genau, wir wissen ja auch, dass sie durchaus in familienpolitischen Dingen sehr konservativ eingestellt ist, was die Ehe für alle eben betrifft, die du gerade aufgeworfen hast. Da hat sie sich ja sehr kritisch geäußert oder hat immer noch eine Haltung dagegen. Und von daher hatte ich auch das Gefühl, dass natürlich in diesem verunglückten Karnevalswitz eben auch ein Stück ihrer Haltung vielleicht auch mitschwingt. Das muss man natürlich auch diskutieren.
Genau, so haben das eben viele auch argumentiert, die gesagt haben, wir müssen darüber berichten und das auch einordnen. Letzte Frage an dich, bevor du nach Berlin wieder entschwindest, Katharina. Denkst du, dass AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, das Thema, ups, ich mache ein bisschen leiser, ist ja wahnsinnig lauter bei dir im Hintergrund.
Jetzt, ja, hier wird gerade, jetzt rollt gerade hier so ein, vielleicht warten wir kurz einen Moment, hier rollt gerade ein Gerät vorbei, mit dem jetzt gleich dann wahrscheinlich die Bierbänke und Stühle und so aus den aus der großen Halle getragen werden, hier ist schon Abbaustimmung.
Ja,
so.
Genau. Letzte Frage nochmal an dich. Denkst du, dass Annegret Kramp-Karrenbauer das heute Abend, die spricht ja in Demmin, das jetzt nochmal aufgreifen wird?
Davon ist eigentlich fast auszugehen, weil jetzt schon mal die Rede desjenigen veröffentlicht worden ist, der Frau Kramp-Karrenbauer heute ankündigen wird in Demmin. Und diese ganze Rede, das ist so jemand, der das sehr gerne im Rhein macht, diese Rede endet mit den Worten, also hat der Nordkurier berichtet, AKK, drum sei ein Schatz, komm hoch zu mir, hier ist dein Platz. Der ganze Saal ist jetzt perplex, erklär uns doch den Unisex.
Okay, jetzt der Tusch,
Und wir wissen, also man muss davon ausgehen, dass sie zumindest mit einer Randbemerkung darauf eingehen muss. Also das kann sie nicht so stehen lassen, sondern da wird sie in irgendeiner Form nochmal erwähnen müssen, vielleicht was sie damit gemeint hat, wie sie es gemeint hat, wie auch immer.
Denke ich auch, dass
sie
da was
drum
wird, dass sie nicht drum umkommt, in der Tat. Katharina, ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir eine gute Heimfahrt ins preußische Berlin wieder.
Vielen Dank.
Seit Wochen schon beschäftigt uns ja die Lage in Venezuela. Es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass es da zu einem regelrechten Bürgerkrieg kommen könnte. Mein Kollege Burkhard Birke ist einer der wenigen ausländischen Journalisten, denen es gelungen ist, nach Venezuela einzureisen. Mit ihm habe ich heute Nachmittag gesprochen. Sollen wir direkt starten? Ich würde dich nämlich fragen, also viele Korrespondenten berichten ja über die Entwicklung von außerhalb des Landes, weil es gefährlich ist, da reinzureisen. Du hast es trotzdem gewagt, Burkhard. Wie hoch ist denn das Risiko?
Ich habe gestern gerade mit einer venezolanischen Journalistin gesprochen, die ein paar chilenische Kollegen begleitet hat bei ihren Recherchen hier im Land. Und die hatte ein sehr unangenehmes Erlebnis, weil die ganze Nacht im Palast Miraflores von Sicherheitskräften festgehalten wurden. Und nur weil sie eben nach außen vernetzt waren und kommuniziert hatten, dass sie dort drin sind, irgendwie im letzten Moment sind sie dann eben dann doch nochmal rausgekommen und wurden aber sofort deportiert, also des Landes verwiesen. Und die Frage ist natürlich immer, wie man als Journalist hier seine Entree macht, wie man in das Land einreist. Die venezolanische Regierung ist da relativ strikt, das heißt, man muss über das Kommunikationsministerium ein Visum beantragen und in der Regel wird dieses nicht erteilt. Und deshalb ist es natürlich so, dass viele Kollegen versuchen, einfach so als Touristen ins Land einzureisen und dann über die Situation zu berichten, um eben möglichst authentische Informationen zu bekommen. Auch wurde berichtet, dass neulich ein mexikanischer Star-Moderator und Reporter, der ein Interview mit Nicolas Maduro gemacht hat, im Palast Miraflores stundenlang festgehalten wurde, weil er einfach unbequeme oder sehr direkte Fragen gestellt hat, wie zum Beispiel, sind Sie ein Diktator oder ein Präsident? Und das hat Nicolas Maduro und seinen Leuten offenbar nicht gefallen. Und auch dieser Kollege wurde umgehend des Landes verwiesen. Er wurde stundenlang festgehalten. Das ganze Hotel, wo er war, wurde abgesperrt, das Material beschlagnahmt und er musste umgehend wieder nach Mexiko zurückreisen.
Äußerst unangenehm. Burkhard, du hast uns ja darum gebeten, Absprachen mit dir per Mail zu treffen, weil es zu gefährlich sei, mit dem Handy auf der Straße zu telefonieren. Ist das so?
In der Tat. Also das ist aber ein Phänomen, was jetzt nicht nur venezolanisch typisch ist. Ich komme ja gerade von einer längeren Südamerika-Reise, also auch in Buenos Aires oder in Rio de Janeiro sollte man möglichst nicht sein iPhone auf der Straße rumschwenken, weil das ist einfach ein beliebtes Ziel für Diebe, Handys zu stehlen. Und von daher gesehen ist es natürlich in Venezuela hier aber nochmal eine Stufe schlimmer, weil die Not natürlich auch viel größer ist im Lande. Und natürlich deshalb bietet man praktisch hier Dieben eine Angriffsfläche. Die Situation ist wirklich dramatisch im Land, was die Versorgung angeht. So kann man es zumindest noch nachvollziehen. Aber man sollte sehr, sehr aufpassen, wenn man sein Handy irgendwie hier auf der Straße zieht.
Verstehe. Seit Montag bist du ja vor Ort. Was hat dich bisher am meisten beeindruckt?
Es ist so eine angespannte Ruhe vor dem Sturm. Äußerlich ist es im Momentan sehr, sehr ruhig gewesen, weil auch Montag und Dienstag hier im Land Karneval war. Das waren Feiertage, die Leute sind nicht zur Arbeit gegangen. Viele sind, wenn sie es überhaupt noch leisten konnten, an den Strand gefahren oder haben irgendwie Verwandte auf dem Land besucht. Von daher gesehen war Caracas ziemlich menschenleer, die Geschäfte waren geschlossen und dennoch gab es natürlich die Aktivitäten, dass sich zum Beispiel der selbst erklärte Präsident Juan Guaido gestern mit Gewerkschaftsvertretern aus dem öffentlichen Dienst getroffen hat und eben einen Generalstreik vorbereitet. Gleichzeitig war ja gestern auch Nicolas Maduro, der den 6. Todestag seines Amtsvorgängers, des hier immer noch bei vielen beliebten Hugo Chavez, nun begangen hat und daran erinnert hat und natürlich auch wieder dann entsprechend versucht hat, die Menschen auf seine Linie einzuschwören. Von daher gesehen ist momentan so eine, ja, wie soll ich sagen, eine gewisse Spannung liegt in der Luft in Caracas, weil natürlich die oppositionellen Kräfte im Land sich möglichst rasch einen Wandel wünschen. Auf der anderen Seite merkt man, dass die Regierung an der Macht mit aller Kraft klammert und es ist eigentlich nicht abzusehen, dass es hier bald zu irgendeiner Regimeveränderung kommen könnte.
Und wenn du jetzt zurückdenkst an die letzten Tage, was du so auf den Straßen erlebt hast, gab es da irgendeine Szene, die dich besonders beeindruckt hat?
Die erste Szene, die ich hatte, war am Flughafen, als ich auf die Toilette ging und der Toilettenmann, der mir dann das Papier, was hier sehr knapp ist, Toilettenpapier und überhaupt Papier oder Seife, überreicht hatte und gesagt hatte, er wolle kein Trinkgeld, sondern ob ich nicht was zu essen hätte, weil er schon seit den ganzen Tag nichts gegessen hätte. Das war natürlich das erste Signal nochmal dafür, wie dramatisch die Versorgungslage ist. Und ich habe gestern noch mit einem Soziologen gesprochen, Trino Marques von der Universidad Central hier in Caracas. Der hat gesagt, dass die Forscher herausgefunden haben, dass zwei Drittel der Venezolaner sich noch höchstens eine oder zwei Mahlzeiten am Tag leisten können.
Sieht man das auf der
Einfach
Straße?
Weil man sieht es, dass Leute, die selbst ganz gut gekleidet sind, im Müll suchen. Man sieht, wie abgemagert doch viele Leute sind und man geht davon aus nach Studien, dass 11,5 Kilo verloren wurden im Durchschnitt von jedem Venezolaner in den letzten 2 Jahren. Und vor allen Dingen gibt es eben keine hochwertigen Nahrungsmittel. Es gibt vielleicht Pasta oder es gibt Reis, also Kohlehydrate, aber es gibt kaum Fleisch zu erschwinglichen Preisen. Man muss sich vorstellen, nach der Währungsreform, die Ende letzten Jahres gemacht wurde, wo man 5 Nullen von der Währung gestrichen hat, hat man den Mindestlohn versechsfacht und so weiter. Aber das heißt, ein Arbeiter verdient etwa $5 umgerechnet. Und dafür bekommt er gerade mal 2 Kisten mit Eiern von 12 Stück pro Kiste oder kann sich vielleicht ein Kilo Fleisch kaufen. Das ist sehr, sehr erschütternd und selbst ein Universitätsprofessor wie Trino Marques verdient gerade mal $8 oder $9 offiziell und davon kann natürlich niemand leben. Die Venezolaner versuchen sich irgendwie zu arrangieren.
Burkhard, was ist das für ein Gefühl, wenn du durch die Straßen läufst und diese Armut siehst? Und damit konfrontiert bist?
Es ist bedrückend und man bemüht sich natürlich dann auch Ursachenforschung zu machen. Und es ist natürlich so, dass die Regierung hier ein Missmanagement gemacht hatte über Jahre, weil diese Wirtschaft hier lebt immer von den Petrodollars, also von den Dollars, die sie erwirtschaftete mit dem Öl und hat dafür alles im Ausland kaufen können. Es wurden die privaten Betriebe verstaatlicht und die sind einfach ineffizient gemanagt worden und es ist natürlich hier ein Riesenproblem mit der Korruption. Andererseits muss man aber auch fairerweise sagen, dass Maduro nicht Unrecht hat, wenn er sagt, dass die Sanktionen hier dem Land Schaden zufügen und natürlich den Hunger und die Versorgungslage zuspitzen. Insbesondere seitdem Donald Trump eben die Sanktionen nochmal verschärft hat, indem er nämlich den Zugang Venezuelas zu den Geldquellen auf dem internationalen Geldmarkt eben versperrt hat. Und da greift hier schon dieses Sanktionsmechanismus und der verschärft natürlich jetzt noch die Versorgungslage. Okay. Hinzu kommt, dass ja die Landgrenzen geschlossen wurden, seitdem eben Guaido versucht hat, Hilfsgüter reinzubringen. Und auch das verändert, sagen wir mal, die Versorgungslage, weil es fand natürlich ein reger Warenaustausch über die Brücken in San Antonio, Cucuta mit Kolumbien statt. Es gibt eine über 2000 Kilometer lange Grenze mit Kolumbien und die ist momentan total dicht. Das heißt, nur noch die grüne Grenze funktioniert. Und da wurden aus Venezuela zum Beispiel Fleisch exportiert und dafür wurden halt Medikamente und andere dringend benötigte Güter hier nach Venezuela importiert. Aber das hat jetzt paradoxerweise dazu geführt, dass der Fleischpreis in Caracas sich halbiert hat. Zur Freude einiger, aber natürlich viele andere Produkte wie dringend benötigte Medikamente oder andere Nahrungsmittel kommen eben nicht mehr rein. All das hat die Situation natürlich noch einmal dramatisch verändert und auch verschärft.
Burkhard, was glaubst du kurz gesagt, wie geht die ganze Sache aus?
Ich glaube, dass es ja ein längeres Tauziehen sein wird, als wir alle erwarten oder vielleicht auch, wie es sich die internationale Politik vor allen Dingen in Washington wünscht, die ja jetzt noch einmal drüber nachdenkt, auch die Sanktionen zu verschärfen gegen die Regierung Maduro. Auf der anderen Seite ist die Stimmung schon im Land für einen Wechsel, aber letztendlich bleibt die Hoffnung, dass wir ein Blutbad hier vermeiden können. Das Rückgrat von Maduro ist das Militär und mit der Haltung des Militärs steht und fällt das Regime. Da die Militärs aber, es gibt 1200 Generäle für eine Armee, die vielleicht 200.000 Mann zählt, das ist überproportional viel, das ist etwa 4-mal so viel wie in irgendeinem anderen Land auf der Welt. diese Generäle profitieren natürlich von Maduro und haben natürlich sich mit Reichtümern gesegnet in all diesen Jahren. Wenn Maduro fällt, könnten auch sie fallen. Also es kommt darauf an, welche Amnestieregeln man hier findet, welche großzügigen Übergangsregelungen man finden könnte, damit das Militär vielleicht umschwenkt und sich vielleicht für eine Transitionsregierung stark macht. Das ist die entscheidende Komponente hier im Land. Natürlich, der wirtschaftliche Druck spielt auch eine große Rolle. Aber wir haben gesehen in Kuba zum Beispiel in der Zeit, als die Hilfsgelder aus der Sowjetunion nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion weggefallen sind, wie lange ein Land wirklich darben kann, die Bevölkerung leiden kann, ohne dass es irgendwelche Auswirkungen auf das politische Regime hat. Von daher gesehen, Trino Marques, der Soziologe und Philosoph, hat es auf den Nenner gebracht und hat gesagt, Nicolas Maduro sei ein Mann, den würde es nicht scheren, auf den Ruinen seines Volkes und seines Landes zu regieren. Hauptsache, er bleibt an der Macht. Und das war doch ein sehr bezeichnender Satz. Ich glaube, dass Nicolas Maduro an der Macht klammert bis zum Letzten. Und deshalb, ich glaube, die Hoffnung vieler richtet sich hier darauf, dass es im Militär irgendwann mal ein Umdenken geben wird, wenn sie einfach ihre Mannen, ihre Soldaten, die ja auch hungern, nicht mehr zufriedenstellen können und sie merken, dass es in den Kasernen grummelt.
Keine guten Aussichten, Burkhard. Danke für deine Eindrücke. Und dann hat mir Burkhard Birke nach diesem Gespräch noch ein paar Dinge gesagt, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Schöne Grüße Schön. Und bis bald, ja? Wie lange bleibst du?
Ja, mach's gut. Tschüss. Ich erst mal bis 18., aber du weißt, das ist ja alles im Fluss, wenn sie es hier wirklich zuspitzt. Ich meine, das war jetzt meine Einschätzung aus dem Bauch. Natürlich, man weiß es nie, wenn jetzt was Überraschendes passiert. Ich hoffe nur, dass Trump nicht auf die Interventionsidee kommt. Genau, ne? Denn das wäre, das will auch Guaido nicht. Ich habe ja gestern mit ihm gesprochen. Das wollen die alle nicht. Ne? Und das ist ja nicht so, dass du wie eine Pizza bestellst du hier ein paar Bomber rein und dann ändert sich alles. Der muss ja auch mit den Chavisten zusammenarbeiten, früher oder später. Er kann ja nicht frontal gegen die gehen im Endeffekt, weil die halten ja noch viele Schlüsselpositionen, auch wenn er die Macht übernehmen würde oder wenn ein anderer gewählt würde, Leopoldo Lopez oder so. Also es ist eine ganz, ganz heikle Situation. Von außen sieht das immer so einfach an, die Amis marschieren ein und dann haben wir eine andere Regierung von wegen. Also dieses Land wieder aufzubauen, wird Jahrzehnte dauern. Das ist ein Land, das ist total ruiniert.
Wie war die Begegnung mit Guaido?
Der hatte gestern ja ein Treffen mit den Gewerkschaftern und dahinter gab es so eine kleine Pressekonferenz und ich habe es dann sogar geschafft, eine Frage stellen zu dürfen. Und ich hoffe, dass ich noch ein bisschen näher in den Rang komme. Aber er ist jemand, der spricht nicht diese Politikersprache, sondern er spricht authentisch und man nimmt ihn ab. Und er ist jetzt so wirklich sowas wie der Hoffnungsträger geworden, weil die Opposition war hier total gespalten. Und er katalysiert jetzt alle Hoffnungen. Und deshalb, das ist eine enorme Last für diesen jungen Kerl. Der ist 35. Ne? Aber bis jetzt macht er es, glaube ich, ganz gut. Und er ist auch voll das Risiko eingegangen, dass er festgenommen wird, wenn er hier am Flughafen eintrifft. Das hat mir sein Mitarbeiter, sein Enger da erzählt. Und von daher gesehen, sehen, er ist sehr mutig und er will wirklich hier die Veränderung. Ne?
Danke, Burkhard.
Okay, tschüss. Okay.
Das war der Tag mit Dirk-Oliver Heckmann. Über Feedback freuen wir uns an folgende Adresse, dertag@deutschlandfunk.de. Unseren Podcast, den gibt es morgen wieder. Dann ist Philipp May, mein Kollege, an der Reihe. Danke fürs Zuhören und bis Freitag.